Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Zwei Menschen sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, es ist alles so kompliziert, dass das noch immer nicht juristisch hundertprozentig klar ist, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Genuss von Wurstprodukten der nordhessischen Firma Wilke gestorben. Viele andere haben sich wahrscheinlich infiziert. Wir haben inzwischen unglaubliche Bilder zu sehen bekommen aus diesem, das ist in dem Fall eindeutig richtig, industriellen Fleischbetrieb. Der ist auch geschlossen und die Firma inzwischen insolvent. Aber viele Menschen stellen sich jetzt natürlich die Frage nach solchen Ereignissen, ist es nicht eh gefährlich und irgendwie Unsinn, noch Wurst zu essen und Fleisch vielleicht überhaupt. Aber bleiben wir bei der Wurst, denn genau über die wollen wir jetzt mit Hendrik Haase reden. Er hat 2009 schon seine Diplomarbeit über die Ahlewurst geredet. Wir verraten am Schluss mal für alle, die es nicht wissen, was das ist. Wir machen spannend. Er ist heute hauptberuflicher Kommunikationsdesigner und Berater und auf seinem Blog, auf seiner Homepage und auch anderswo schreibt er regelmäßig über Esskultur und Lebensmittel. Schönen guten Morgen, Haase.
Guten Morgen.
Wir wollen eigentlich was anderes, mal kurz bei diesem Fall, Wilke. Kann man sich das so einfach machen und sagen, okay, bei so einem industriellen Großbetrieb Listerien relativ wahrscheinlich, wenn ich Bio-Wurst kaufe, bin ich davor hundertprozentig sicher?
So einfach geht die Rechnung leider nicht. Listerien sind ja in der Natur überall zu finden und da geht es eigentlich um Hygiene. Da muss man sich streng an die Hygiene halten. Man muss trennen von Rohware und fertig verarbeiteten Produkten. Also es geht da auch um eine gewisse Ordnung, die im Betrieb herrschen muss, einen gewissen Arbeitsablauf, der eingehalten werden muss. Das kann im kleinen Betrieb genauso passieren wie im großen. Da geht es einfach darum, wie eng man es mit der Hygiene nimmt. Ich glaube, man könnte, die Frage ist halt, wie ernst nimmt das jemand und wie viel Zeit hat jemand vielleicht auch für solche Hygienemaßnahmen. Den eigentlichen Skandal sehe ich aber darin, dass wir einfach nicht informiert werden und noch heute nicht wissen, in welchen Produkten das ist, weil mittlerweile sind das ja über 1000 verschiedene Produkte. Das ist der eigentliche Skandal, dass da absolute Intransparenz herrscht.
Das ist ja wirklich das, was, finde ich, auch zu Recht viele Menschen beunruhigt, wenn man zum Beispiel verpackte Wurstscheiben kauft, wo auch immer in Deutschland. In NRW ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer als woanders, aber man kann das alles nicht wissen. Wo irgendwas draufsteht, die Eigenmarke vom Supermarkt oder irgendein Fantasiename, im Prinzip als normaler Mensch kann man nicht wissen, kommt das aus Nordhessen oder nicht. Ne?
Ja, so hat es ja bei mir auch angefangen. Ich habe die Ahlewurst irgendwann im Discounter gefunden und habe mich gefragt, warum schmeckt die so anders, so komisch und warum steht da Ahlewurst drauf? Aber sie schmeckt überhaupt nicht danach. Ich konnte auch nicht nachvollziehen, wo sie herkommt. Und dann habe ich mich eigentlich mal mit den Ursprüngen oder Herkünften unserer Lebensmittel beschäftigt und bin da auch drauf gestoßen, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Welten gibt, wo das herkommen kann. Ich glaube, es ist auch total komisch und eigentlich anachronistisch schon in einer Zeit, wo wir über Blockchain reden, über wo wir jedes Smartphone in der Hosentasche schneller wissen, wo die Sachen herkommen. Aber im Supermarkt stehen wir immer noch vor Plastikpackungen, wo anscheinend nicht draufstehen muss, wo das wirklich herkommt, sondern da reicht irgend so ein Markenname, irgend so ein Bauernhof, der auch schon längst nicht mehr existiert, der da irgendwie so als Illustration drauf ist. Und das kann es eigentlich nicht sein in einer Welt, wo wir eigentlich komplett vernetzt sind, wo wir relativ schnell unterwegs sind. Man muss sich nur mal diese Webseite anschauen, die von den Behörden gestellt wird, diese Lebensmittelklarheit-Seite. Die wirkt wie eine Webseite aus den 90ern. Das ist katastrophal. Die funktioniert auch nicht mal auf dem iPhone.
Da ganz kurz zwischendurch, weil Sie es jetzt selber schon erwähnt haben, bevor die Leute jetzt irgendwann mal genervt sind, dass sie nicht sagen, Ahlewurst ist eine nordhessische Wurstspezialität, die, und da werden Sie gleich sagen, so kann man das nicht sagen. Ich habe es ja einmal probiert. Für mich ist es die nordhessische Ausgabe der Salami, aber ist eine ganz andere Herstellung.
Ne? Ja, und die inzwischen auch auf dem Weg ist, von der EU geschützt zu werden, weil es einfach eine regionale Spezialität ist in der handwerklichen Herstellung. Das heißt, aus schlachtwarmen Schweinen hergestellt. Das heißt, direkt nach der Schlachtung hergestellt, dann braucht man nämlich weniger Zusätze, um diese Wurst eine Bindung zu geben. Die Industrie nutzt dafür in vielen Fällen einfach Bindemittel aus dem Labor. Ja, und in der handwerklichen Herstellung kann man darauf verzichten und dann wird sie über Monate gereift in diesen Wurst. Das sind so wie Wursthimmel, muss man sich vorstellen, wie in so alten Lehmkammern teilweise. Also wirklich eine sehr, sehr traditionelle Herstellung, die es aufnehmen kann mit jeder Salami-Spezialität aus Italien, wenn sie gut gemacht ist. Aber wenn man sie dann schlecht kopiert und dann schnell machen will, so wie es in der Industrie oft passiert, man will wenig Rohware einsetzen, man will eher mehr Wasser in der Wurst haben und andere Füllstoffe, dann wird sie auch nicht mehr so schmackhaft und dann ist sie auch weit entfernt von dem, was man eigentlich unter nordhessischer Ahlewurst kennt, für die sich ja sehr, sehr viele Exilhessen auch dann rühmen und sagen, da habe ich meinen Fleischer noch hinter dem Berg irgendwo, hinter dem Habichtswald, wo ich die kaufe. Und diese Kultur geht leider ja auch verloren, wenn wir irgendwie so alles nur noch auf schnell und herkunftslos herstellen wollen, ohne einen Sinn für Traditionen, für unser kulinarisches Weltkulturerbe.
Aber diese Vorstellung, dass jeder, egal wo er in Deutschland wohnt, diese klassische Formulierung zum Metzger seines Vertrauens geht und der kann ihm glaubhaft versichern, das, was da im Tresen liegt, war vorher da, ich selber oder der und der hat es dort zerlegt und vorher stand die Kuh da oder das Schwein da. Ist das realistisch?
Erstmal haben wir die Hälfte aller Metzger verloren in den letzten 10 Jahren, das muss man sich auch klar machen. Ein wahnsinniges Metzgersterben, kaum Nachfolge in den Betrieben. Es ist ein hartes Geschäft und es ist auch gar nicht so leicht, in diesem Fleischmarkt irgendwie diese Transparenz für den eigenen Betrieb herzustellen. Da muss man schon Schlachthöfe besuchen und Bauern Bauernhöfe besuchen und dann muss man auch da sich eigene Lieferketten knüpfen. Das ist alles das, was wir eigentlich in den letzten Jahren verloren haben, weil es auch gar nicht so wichtig war und für die Firmen hat keiner gefragt, dann machen wir das einfach so und bis man da irgendwie zum Ursprung kommt, dauert es. Es ist nicht einfach zu sagen, na, geht zum Metzger um die Ecke, das wird schon gut sein. Man muss dieses Gespräch aufnehmen und deswegen ist auch gut, dass wir so einen Skandal, so schlimm es ist für die, die betroffen sind, nutzen, um wieder ein Gespräch über die Lebensmittel, das, was wir dreimal am Tag in uns reinstecken, ja, was dann teilweise Zellen von uns werden, was wir da in uns reinstecken, wenn wir dieses Gespräch aufrechterhalten. Weil das haben wir in den letzten Jahren ein bisschen verloren. Essen muss billig sein, Essen ist egal, Essen muss irgendwie satt machen und jetzt reden wir darüber, es muss auch schmecken, es muss eine Herkunft haben, es muss nachhaltig sein, es muss im Rahmen auch, Klimaschutz ist auch ganz wichtig, wie viel Fleisch können wir überhaupt essen? Und ich finde dieses Gespräch unheimlich wichtig und wenn das an solchen Punkten wieder aufbricht, dann bin ich sehr froh als Food-Aktivist, weil das habe ich seit 10 Jahren eigentlich immer vorangetrieben, dass wir dieses Gespräch wieder aufnehmen, diesen Dialog.
Aber apropos Aufbruch, wenn man so von Gründerszene redet, und dann denkt man natürlich immer an irgendwelche Software-Leute oder Leute, die eine App entwickelt haben.
Genau.
Gibt es eigentlich so eine Food-Gründerszene, also Leute, die wirklich genau das anbieten wollen, worüber wir gerade sprechen?
Ja, aus diesen Leuten, die so wie ich vor 10, 12 Jahren angefangen haben, Mensch, irgendwas läuft da nicht richtig, die irgendwie angefangen haben, nee, ich esse nur noch Gemüse, ich werde Vegetarier, Veganer. Die dann aber auch in den Supermärkten immer weniger Lösungen finden, die für ihre Lebenswelt und für das, was sie eigentlich wollen, nicht ganz passt. Die fangen jetzt auch an, einfach, die haben es satt, die sagen, ja, dann, wenn die Industrie damit nicht kommt, dann machen wir es selber. Und dann gibt es eine wirklich spannende Startup-Szene, die habe ich mir jetzt auch auf der weltgrößten Ernährungsmesse auf der Anuga angeschaut. Da sind die nämlich auch schon am Wuseln und haben ihre eigenen kleinen Stände. Eine ganz wilde Szene, die vernetzt ist und die auch international schon durchschlägt und auch Marktanteile den Großen mittlerweile abnimmt. Also ich habe da eine gute Hoffnung, dass es mittlerweile auch wieder Metzger-Nachwuchs gibt, der vielleicht gar nicht klassisch 15 Jahre und dann in eine Metzgerlehre gegangen ist, sondern vielleicht irgendwie vorher Unternehmensberater oder wie ich Designer oder was auch immer gewesen ist und dann Quereinsteiger sich in diese Szene breit machen und nicht nur Quereinsteiger, sondern Quereinsteigerinnen, weil wir haben es mit sehr, sehr vielen Frauen zu tun, die auch in diese Food-Szene kommen und mit ihren Ideen und mit ihren fantastischen Produkten dafür sorgen, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren immer mehr Produkte finden, die A, vernünftig hergestellt sind und die auch eine Herkunft haben und wo ich auch jemanden fragen kann, wo das herkommt, weil die auch ganz viel Technologie nutzen, die ja heute auch jedem zur Verfügung steht, die man nur richtig anwenden muss.
Ein Gegenargument, das kennen Sie, aber es kommt ja immer gerade in einem Land wie Deutschland, wo die Menschen ungern viel Geld fürs Essen ausgeben. Dann immer, ja, diese edlen Sachen, gutes Essen, Bio, Herkunftsbezeichnung, Metzger, der vielleicht selber das Tier zerlegt hat, das ist viel, viel teurer als im Supermarkt beim Discounter. Wir können es nicht ernsthaft sagen, das stimmt nicht, aber was sagen Sie, wenn die Leute sagen, ich kann mir das gar nicht leisten, gutes Essen?
Ja, das ist immer die Luxusdebatte. Ich glaube, in vielen Fällen sagen das die sich es eigentlich leisten können. Wir reden dann von vielleicht 5%, die sich es wirklich nicht leisten können, über die müssen wir reden. Da sind es aber auch Diskussionen wie, warum ist die Miete so hoch, warum ist der Hartz-IV-Satz für Essen zum Beispiel so skandalös niedrig, dass man sich dafür wirklich nur das Billigste leisten kann. Die das sagen, sind meistens die, die sich es eigentlich wirklich leisten können und denen würde ich dann gerne mal solche Produktionsbetriebe zeigen und Leute, die in solchen Produktionsbetrieben arbeiten und kaum Zeit haben für Hygienemaßnahmen für Tierwohl, für was auch immer und denen dann zu sagen, das wäre Luxus, wenn man einfach sagt, das muss sich ändern, das muss besser werden, das ist dann immer ein sehr, sehr schwaches Argument. Ich glaube, wir können uns das alle leisten und wir profitieren ja davon, dreimal am Tag, indem wir halt Lebensmittel essen, denen wir wieder vertrauen können, die leckerer sind und die uns eben nicht das Frühstück versauen, weil wir von Skandal zu Skandal hopfen.
Ich sage dann immer, guckt euch die Autos an, die auf den Parkplätzen von Lidl, Aldi und Netto stehen. Das erklärt einiges zu dieser Debatte, aber darüber reden wir vielleicht beim nächsten Mal. Hendrik Haase war bei uns zu Gast, unter anderem auf seinem Blog hendrikhaase.com, ein Wort und dann .com. Weitere Info, der Hut, Kerstin Hildebrand, Redakteurin heute Morgen, hat der Welt schon verraten, dass sie immer einen Hut tragen.
Immer
auch
dabei.
Immer dabei, kann man auch im Internet sehen, wenn man will, aber auch ihren Blog finden mit weiteren Informationen. Danke, dass Sie da waren.